Aufnahme startet. Hallo Brigitte.
Solche freundlichen Begrüßungen ist man ja gar nicht mehr so gewöhnt.
Oh.
Hallo Nina.
Hallöchen. Warst so lange im Urlaub?
Ja.
Und hast uns viele schöne, spannende Lektüren mitgebracht?
Also ich habe zwar relativ viel gelesen. Ja, auch ein bisschen spannend, aber man merkt schon meine Zurückhaltung. Ich weiß es nicht, ob es an dem Frühjahr liegt, dass ich jetzt sagen würde, das Buch, das eine, das müsst ihr unbedingt lesen. Nee, da bin ich leider noch nicht so drauf gestoßen.
Okay, ich meine gut, das Jahr hat ja auch gerade erst gestartet.
Genau, also ist ja noch viel Luft nach oben,
genau.
Wie man schon sagt. Aber nein, also gute Mittelklasse ist dabei, aber ja, jetzt so dieser...
Es ist ja auch immer Geschmackssache.
Ja, natürlich. Klar, deshalb sage ich ja, vielleicht ist das auch ein schwieriges Frühjahr bei mir oder so.
Womit startet denn dein schwieriges Frühjahr?
Wir starten mit dem Reykjavik von Jonasson und Jakobsdottir. Also ein Krimi, der, die Namen verraten es schon fast, in Island spielt. Mhm. Es beginnt 1986, ein Mädchen verschwindet und zieht sich dann bis, ich glaube, 20 Jahre lang hin, weil dieser Fall halt nie geklärt wird. Mhm. Man sieht das von verschiedenen Facetten. Man sieht damals diese akute Ermittlungsgeschichte. Verschiedene Protagonisten werden da vorgestellt, die eben auch im Laufe des Buches dann altern in den Jahren. Und irgendwann kommt auch wieder frischer Wind in die Geschichte. Ich habe es angefangen zu lesen. Es hat mir sehr gut gefallen, die ersten Kapitel. Es hat mir auch deshalb gut gefallen, weil halt das wieder so ein Krimi ist, so viel Lokalkolorit, um es so banal auszudrücken, mit eingewoben ist.
Ja.
Also ich habe jetzt immer noch Lust, nach Island zu fahren. das ist also wirklich gut erzählt. Ich finde es, naja, es ist so ein, wie sagt man so schön, Cozy-Krimi. Also es ist nicht so, es steht zwar Thriller drauf, finde ich jetzt nicht so.
Der Cozy-Crime, ja.
Genau. Ja, es ist spannend, es lebt aber, finde ich, eher von den Personen, die da eine Rolle spielen. Nicht so sehr von dieser Frage, wer war's oder war es überhaupt jemand? Denn es ist lange Zeit überhaupt nicht klar, ob ein Mord passiert ist. Mhm. Es ist einfach ein Mädchen verschwunden. Das heißt ja noch lange nicht, dass das Mädchen tot ist. Es könnte ja auch ganz anderes Szenario dahinter stecken. Mhm. Von daher... Für alle, die Spaß dran haben, einen gut geschriebenen Krimi, nicht überhin blutig, nicht sehr psychologisierend, aber mit viel
Ambiente.
Ja, viel Ambiente,
so.
Das genau. Mhm. Deshalb macht es eigentlich dann schon Spaß. Also das wäre jetzt ein Buch, was ich so sagen würde, gutes Mittelmaß.
Ja.
Das und wahrscheinlich für Leute, die lieber Krimis in der Richtung lesen, also nicht so Thriller-mäßig, ist das bestimmt auch eine sehr gute Lektüre.
Ja. Kann ich bestätigen, weil ich habe das Buch ja auch angefangen und habe es dann irgendwann so nach der Hälfte aufgegeben, weil ich mir sehr viel davon versprochen habe, weil ich ja von dem Jonasson von seiner Trilogie sehr begeistert war. Dunkel, Insel und Nebel heißt sie, heißen die drei Teile. Und das hat er ja jetzt mit der Premierministerin von Island zusammengeschrieben.
Ja, das fand ich natürlich auch spannend.
Genau, deswegen hatte ich mir da auch nochmal so eine besondere politische Ebene dann irgendwie erwartet. Und dass du jetzt aber auch sagst, Cozy Crime, obwohl es halt eigentlich ein Thriller ist.
Also steht drauf.
Ne? Genau.
gut, ne? Sind wir uns einig.
Sind wir uns einig, ja. Also ich muss auch sagen, es ist kein schlechtes Buch, definitiv nicht. Mich hat es nur ab der Hälfte irgendwo verloren. Also meins war es tatsächlich auch nicht. An sich kann ich den Jonasson aber trotzdem immer weiterempfehlen, gerade weil er wirklich sehr ambientereich schreibt. Es ist halt nur halt wirklich nichts für Leute, die was Blutiges haben wollen. Dem stimme ich absolut zu. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Gut.
Gut. mein Lesejahr startet mit viel hin und her tatsächlich. Erst habe ich den Jonasson abgebrochen, dann habe ich mal wieder ein Fantasy-Buch angefangen, was ich noch nicht beendet habe, aber dafür habe ich jetzt ein Buch beendet. Das heißt, wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Es ist ein sehr schöner Titel, ist von Cho Nam-ju im Kiwi-Verlag erschienen. Ich habe es jetzt gerade mal nur auf dem Handy dabei, weil das Buch liegt zu Hause ausgelesen und wir haben es gerade nicht mehr hier, aber ab morgen wieder. Ist beim Kiwi Verlag erschienen und es ist die Schriftstellerin von Miss Kim weiß Bescheid und 1982 oder wie der Roman hieß. Sie hat schon zwei veröffentlicht, genau. Und ja, worum geht's? Es geht um eine Familie aus ärmlichen Verhältnissen in einem verärmten Stadtteil von Seoul, wie wir es gerade gegoogelt haben, damit ich es richtig ausspreche, weil ich mir nicht sicher war, wie man es richtig ausspricht. Unsere Protagonistin heißt Mani, die in jungen Jahren den Traum hat, rhythmische Sportgymnastik zu lernen und sie möchte rhythmische Sportgymnastin werden. Das Ganze wird ihr aber so ein bisschen vereitelt, gerade dadurch, dass sie aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Sie hat nicht wirklich die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, oder ihre Familie hat nicht die Mittel, ihr dieses Ziel zu gewähren. Sie hat auch nicht sagen wir mal die schulische Ausbildung, um irgendwie etwas Höherständiges zu erlernen, wirklich. Es ist wieder ein sehr sozialkritischer Roman, gerade aufgrund dieser ärmlichen Verhältnisse, die dort beschrieben werden. Die Schriftstellerin hat auch eine sehr künstlerische Art, kann die Sina auch bestätigen, der ich das vorgelesen habe. Sie hat eine sehr künstlerische Art, einen Toilettengang zu beschreiben, der in einem Plumpsklo vollführt wird. War sehr unterhaltsam. Es macht es wirklich unterhaltsam. Ich musste sehr lachen über diese Beschreibung, die da vollführt wird. Vielleicht nichts für Leute, die gerade gegessen haben, muss ich dazu sagen. Mani ist, wir begleiten Mani auf jeden Fall ihr ganzes Leben lang durch, beziehungsweise nicht ihr ganzes, aber bis zu ihrem 30. Lebensjahr. Denn der Roman spielt in ihren 30ern. Und gibt uns immer mal wieder Rückblenden über ihre Vergangenheit, wie sie als Kind groß geworden ist, mit welchen anderen Kindern sie noch so groß geworden ist, was ihr für Peinlichkeiten auch widerfahren sind. Und es geht auch sehr viel um Scham in diesem Buch. Sei es die Scham, das erste Mal seine Tage zu bekommen und die ganze Klasse im Turnverein bekommt es mit, oder die Scham in Korea zu leben und in seinen 30ern immer noch unverheiratet und kinderlos zu sein und immer noch bei Mama und Papa zu leben. Das ist auch ein sehr zentraler Punkt in diesem Roman. Also allgemein da ein sehr sozialkritischer und auch sehr feministischer Roman der Schriftstellerin. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, klingt wirklich gut und vor allen Dingen auch so ein bisschen nach was anderem. Ne? Also ich finde, wer kommt schon auf die Idee, einen Toilettengang?
Ja, mehr als nur einmal. Zweimal.
Also finde ich schon doch, interessantes Thema.
Und hat auch nochmal so eine politische Ebene, dadurch, dass dieser Stadtteil, aus dem Mani kommt, einer Stadtteilsanierung auch nochmal unterzogen wird. Also das spielt auch nochmal eine große Rolle in dem Roman. Genau.
Also das ganze Leben rundum.
Richtig. Es ist ein Blick auf das ganze Leben rundum, auf ihr persönliches Leben und wie die beiden quasi aufeinander schlagen.
Genau.
Ja. Ich sehe was. Don't touch this. Ist das dein Notizbuch?
Das ist mein Notizbuch. Ja. Das ist mein Notizbuch. Da kommt also alles wüst rein. Also ne, ungeordnet.
Ja.
leere Blätter hin und vorne fängst dann an. Also das geht so über.
Okay.
Ja, was habe ich noch gelesen im Urlaub? Dann das ganz andere, das ganz anderes von, ja, das muss ich jetzt erst nochmal nachgucken, den Namen, den kann ich mir auch nicht so merken.
Der E-Reader wird gerade hochgefahren.
Ja, ich war im Urlaub.
Ja.
Eine Flugreise und da kann ich nicht wie sonst meine ganzen Bücher mitnehmen. Ich muss allerdings sagen, ich schätze es nicht, auf einem E-Reader zu lesen. Kriege dann irgendwann mal einen Krampf in die in den Fingern oder so, weil ich weiß, ich kann das Ding nicht vernünftig halten. Buch kann ich irgendwie knautschen oder so, aber so ein Ding, das ist irgendwie, es ist immer eckig und es ist immer im Weg.
Also wieder ein Argument für das Buch.
So, also das Buch, was ich dann gelesen habe, ist Dana von Suffrin und heißt Nochmal von vorne. Und ja, worum geht's da eigentlich? Das ist eine Familiengeschichte, stellt eine Episode oder einen bestimmten Abschnitt in einem Familienleben dar, allerdings auch mit Rückblenden. Das ist eine jüdische Familie, die in Deutschland lebt, wobei man sagen müsste, der Vater dieser Familie ist ein junger Mann aus Israel, der zum Studium nach München gekommen ist und da halt im wahrsten Sinne des Wortes über seine spätere Frau stolpert. Die sitzt nämlich irgendwo auf einem Mäuerchen und hat die Beine so von sich gestreckt.
Oh, süß.
Und ja, also dieses Paar findet zusammen und hat dann zwei Töchter. Das ist so die Kernfamilie. Es gibt dann natürlich noch Verwandtschaft, die in Israel lebt, die Oma, die dort besucht wird. Allerdings auch in Deutschland die deutsche Oma, also ja, die in Deutschland lebende Oma. Der Verlag charakterisiert dieses Buch, dass das so, ja, also das moderne jüdische Leben zeigen würde. Was diesen Roman durchgehend begleitet, ist, dass man, also es hat, finde ich, nirgendwo eine positive Grundstimmung. Angeblich mögen sich ja die Familienmitglieder, aber die Szenen und die Gespräche, die dargestellt werden, sind immer so ein bisschen bissig. Also da kommt keiner gut weg. Also die Töchter lachen über ihren Vater und finden ihn in manchen Beziehungen einfach lächerlich. Und die Mutter macht sich über ihren Mann lustig und die Kinder machen sich über ihre Mutter lustig. Also ich finde das so ein bisschen, ich habe es von vorne bis hinten gelesen, weil es einfach sprachlich ist. Das finde ich es gut, das gefällt mir der Stil. Ich finde manchmal diesen etwas, also ich sehe das als verkappten Humor in solchen Darstellungen. Aber grundsätzlich habe ich gedacht, also wenn das das moderne jüdische Leben ist, das ist aber irgendwie traurig.
Okay. Ja.
Das, also ja, also, aber es hat halt so ganz, also ganz viele Facetten, ganz viele so kleine Geschichten in der gesamten Geschichte, die ich interessant finde. Auch ja, diese Sicht, wie manche Dinge dargestellt werden. Mhm. Also eben nicht aus dem typischen deutschen Bildungsbürgertum, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Mutter ist, er hat früher, ich glaube, Soziologie studiert, muss das Studium dann abbrechen, ich glaube, weil halt die Kinder kamen oder so. Die ist aber immer noch sehr politisch, sozialkritisch unterwegs und ja, das ist also dann auch manchmal ganz, ganz witzig zu lesen. Aber so die Grundstimmung, und die denke ich mir, also wie kann man sich in so einer Familie wohlfühlen? Also wenn man alle irgendwie so immer so ein bisschen runter macht, aber vielleicht ist das.
Also die Charaktere, was du jetzt so erzählst, klingen für mich jetzt nicht sehr sympathisch, muss ich sagen.
Also nee, eigentlich sind die immer, die haben manchmal so ganz, ganz nette Anwandlungen, sage ich jetzt mal. Aber das wird immer irgendwie. Nee, also ich bin da nicht so.
Wird es ins Lächerliche dann gezogen?
Nee, nicht mal ins Lächerliche. Okay. Es ist echt schon so ein bisschen bissig.
Okay.
Also das finde ich, und ich bin da sonst nicht empfindlich. Also ich mag Sarkasmus oder so eigentlich gerne, aber so durchgehend denke ich mir, was soll mir dieses Buch jetzt sagen?
Okay, gut. allgemeines Fazit, wem würdest du es empfehlen?
Ich würde es jemand in die Hand geben, dass er so ein paar Seiten drin liest, ob ihm das zusagt, ob ihm das gefällt. Das kann durchaus an mir liegen, dass ich das so empfinde, dass die Personen so sich gegenseitig irgendwie immer so ein bisschen den Teppich wegziehen, damit der andere hinfällt oder so. Aber vielleicht nehmen das andere Leser ganz anders wahr. Aber wie gesagt, das war für mich so ein bisschen durchgehend. Ich habe immer gedacht, und die einzig positive Figur fällt mir jetzt gerade ein, die eigentlich auch durchgehend positiv dargestellt wird, außer dass ihm immer so seine Frauengeschichten halt so ein bisschen ironisch vorgehalten werden, aber liebevoll noch. Diese einzige positive Gestalt, die stirbt auf dem Weg, ich glaube, zum Weihnachtsfest oder so, also zu einem Familienfest, irgendwie ganz blöd in einem bayerischen Dorf oder so bei einem Verkehrsunfall. Also ganz, ganz, ja, aber da dachte ich mir, ja, ne, die Person, wo ich denke, ach ja, die bringt doch irgendwie ein bisschen Leuchten in das Ganze rein. Die stirbt dann ziemlich direkt am Anfang.
Gott, was ein Roman.
Ja, das ist schon, also ich merke es auch jetzt, wenn ich darüber sprechen soll, dass ich eigentlich immer nur so so Ausschnitte aus dem Roman dann im Kopf habe. Und wenn mich einer nach dem großen Ganzen fragt, ja, das ist halt diese Familie in einem bestimmten Zusammenhang. Es endet praktisch mit dem Tod des Vaters.
Jetzt hast du es gespoilert.
Ja, aber auch das ist eigentlich nicht das Relevante in dem Buch. Okay. Das muss man einfach so sagen. Das ist, ja. Also ich habe mich da.
Also das Relevante ist an sich die Familie.
Diese Interaktion zwischen den
in verschiedenen Szenen.
Ja. Und ob die Interaktionen jetzt in München stattfinden oder in Tel Aviv oder ne, wo die Verwandtschaft lebt, das ist eigentlich egal. Diese Struktur ist immer, die machen was zusammen und ein Teil dieser Gruppe amüsiert sich über den anderen oder macht sich über den anderen quasi lustig. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja. Aber es muss ja irgendwas an dem Buch dran sein, denn ich habe es wirklich von vorne bis hinten gelesen. So ganz dünn ist es nicht.
Ja, also muss es dir ja doch irgendwo gefallen haben.
Ja, es muss einen Reiz ausüben, aber ich kann ihn euch ehrlich gesagt gar nicht genau benennen.
Wir fassen also zusammen, insgeheim mochte Brigitte das Buch, sie kann nur nicht genau sagen, warum.
Das klingt jetzt, du, das könnte, sowas könnte original in diesem Buch stehen.
Unterbewusst ist es ihr Lieblingsbuch 2024.
Okay, ja, sollte mich vielleicht nochmal so eine Analyse unterziehen.
Machen wir.
Okay.
Du beäugelst das gelbe Ding in meiner Hand.
Ja, ich finde das toll, weil toll, der Buchschnitt auch so gelb ist.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja überhaupt kein Fan von Buchschnitten. Ich kann es ja überhaupt nicht leiden, dass ich dann die Seiten auch noch so auseinanderziehen muss, weil die auch noch aneinander kleben. Das finde ich furchtbar. Aber das ist nur meine Einstellung zu diesem Thema Buchschnitt. Ja, aber es sieht wirklich schön aus. Das Buch, was ich in der Hand habe, ist Yellow Face von Rebecca F. Kwang. Eine koreanische Autorin noch einmal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einen Moment, ich schaue es einmal nach. Naja.
Auf jeden Fall sehr weit weg.
Genau. Ist New York Times Bestseller-Autorin und wurde vielfach für ihr Werk ausgezeichnet. Ihr Roman Babel war ein weltweiter Erfolg und gewann unter anderem den British Book Award und den Nebula. Sie ist Marshall-Stipendiantin, Übersetzerin und hat einen Philologie-Master in China-Studien der Universität Cambridge und einen Soziologie-Master in zeitgenössischen China-Studien der Universität Oxford. Zurzeit promoviert Rebecca Kwang in Yale in ostasiatischen Sprachen und Literatur. Sie macht sehr viel. Hut ab. Genau. Babel war ein Fantasy-Roman und jetzt haben wir hier einen sehr gesellschaftskritisches, belletristisches Werk tatsächlich. Unsere Protagonistin ist June Hayward und Athena Liu. Die beiden sind, nennen wir es Freundinnen, ich mache jetzt mal die Gänsefüßchen. Beide sind Schriftstellerinnen, haben auch Literatur studiert. Und beide veröffentlichen ihren Debütroman. Jetzt kommt es natürlich, wie es kommen muss. Die eine erhält natürlich den ganz großen Erfolg, ist Bestseller-Autorin, gibt hier Interviews, hat da auf einmal einen Filmvertrag für ihr Buch. Das Ganze drumherum. Und die andere, ja, wird mehr oder minder unter den Teppich gekehrt, hat keinen großen Erfolg mit ihrem Debütroman. Es wird ein Hardcover rausgebracht. Es wird dann noch in Frage gestellt, na, lohnt sich denn überhaupt eine Taschenbuchauflage oder belassen wir es einfach mal dabei? Ich glaube, eine Neuauflage ist jetzt da auch nicht so notwendig. Genauso nach dem Motto. June Hayward ist die Protagonistin, die keinen Erfolg hat mit ihrem Debütroman und Athena Liu ist quasi die Überfliegerin in der Belletristik. Sie wird von allen gehypt, ist in Hollywood auch eine große Nummer bei bekannten Schauspielern, die auch hier in diesem Buch erwähnt werden. Ja, und die beiden sind halt Freundinnen, wie gesagt, in Anführungsstrichen, denn Athena Liu hat nicht wirklich Freundinnen, wie man zumindest aus der Sicht von June Hayward erfährt. Die Frau Liu beschäftigt sich eher wirklich mit dem Thema Literatur und Belletristik schreiben und veröffentlichen, also Bücher sind ihr großes Ding. Ja, und die June Hayward, neidet sie ihr das so wirklich? Ja, aber sie wird es nicht direkt zugeben in diesem Buch. Sie hält auch nicht so viel von Athena Liu, eben aufgrund dessen, dass sie so erfolgreich ist. Und die beiden verbringen aber einen Abend zusammen, betrinken sich, essen am Abend, schaufeln die noch Pfannkuchen in sich hinein, die sie vorher selbst gemacht haben. Athena Liu ist auch, ich sag's direkt, so stockbesoffen, die bekommt kaum noch was mit. die machen dann diesen Pancake-Vollstopf-Wettbewerb. Oh, und June merkt dann irgendwann, die Athena Liu, die kriegt ja irgendwie gar keine Luft mehr durch die ganzen Pancakes, die sie da im Mund hat. Das Ende vom Lied ist, dass Athena Liu an diesen Pancakes stirbt. Die June versucht sie noch zu retten, aber die erstickt wirklich an diesen Pancakes. Der Notarzt kommt und da ist aber nicht mehr viel zu machen. Es ist so ein eine weirde Art drauf zu gehen, aber okay, Nebensache. Kurz vorher hat es sich jedoch noch zugetragen, dass die Athena Liu, der June, ihren neuen Roman präsentiert hat, auf den noch nie einer einen Blick geworfen hat, von dem auch niemand irgendetwas weiß. Nicht die Managerin von der Athena, niemand im Verlag, kein Publizist, wirklich niemand. Die June Hayward bekommt als allererstes die Hände an dieses Manuskript, verspricht ihr dann auch, das zu lesen und ihr da mal ein Feedback zuzugeben. Ja, jetzt ist Athena Liu halt tot und die June Hayward geht an diesem Abend nach Hause mit diesem Manuskript in der Hand und beschäftigt sich zu Hause erstmal damit. Sie liest es durch, wie sie es ihrer Freundin versprochen hat und findet dieses Manuskript bombastisch. Einfach unglaublich. Es ist allerdings noch nicht komplett fertiggestellt. Dementsprechend macht June Hayward sich jetzt an die Aufgabe, es wäre eine Schande, wenn dieses Meisterwerk niemals das Tageslicht zu Gesicht bekommen würde und schreibt gewisse Stellen zu Ende, merkt dann aber auch, da machen gewisse Stellen überhaupt keinen Sinn, schreibt dann da was um, da kürzt sie was, da ändert sie was. Ja, und es ist die allgemeine Frage in diesem Buch, inwiefern ist das hier jetzt noch wirklich rechtens? Ebenfalls wichtiger Aspekt, June Hayward ist eine weiße Frau und Athena Liu ist eine Frau mit chinesischen Wurzeln. Und der Roman, den sie geschrieben hat, der entspricht auch eben ihren chinesischen Wurzeln. Insofern, dass es wirklich ein historischer Roman ist, der sich mit der gesamten Vergangenheit von China halt auch befasst. Und ja, die June Hayward, die veröffentlicht jetzt dieses Buch quasi unter ihrem Namen beziehungsweise unter einem Künstlernamen, den ihr dann ihre Managerin nämlich empfehlen, nämlich Juniper Song, der halt etwas ambivalent ist, sagen wir es so, nicht direkt Aufschluss darüber gibt, dass sich dahinter ja jetzt eine weiße Person verbirgt. besonders interessant sind die Gedankengänge der June Hayward, wie sie gewisse Dinge hier drin wirklich rechtfertigt, dass das alles so okay ist. Allein auch die Tatsache, dass es am Ende halt ihr Baby, ihre Geschichte quasi ist, weil sie hat am Ende ja so viel daran geändert, sie hat so viel Schweiß, Blut und Tränen da reingesteckt, dieses Buch jetzt zu veröffentlichen. Man weiß ja jetzt auch gar nicht mehr, was wirklich von ihr ist und was noch von Erfina ist. Das ist jetzt quasi so ihr großes Ding. Und es wird allgemein in diesem Buch halt die Frage aufgestellt, inwiefern ist das, was da passiert, wirklich okay? Ist es auch okay, als weiße Frau wirklich dann ein Buch zu schreiben, was sich mit der chinesischen Historie beschäftigt, auch wenn sie sich wirklich damit auseinandergesetzt hat? Wobei das natürlich auch fragwürdig ist, weil sie hat sich damit auseinandergesetzt, aber nur aufgrund dessen, von dem, was die Athena Liu halt geschrieben hat und selbst recherchiert hat. Inwiefern ist das alles moralisch vertretbar? Und das finde ich sehr interessant. Es macht sehr viel Spaß, dieses Buch.
Gibt es denn eine Antwort auf die Frage?
Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Okay. Von daher kann ich dazu noch nicht viel sagen. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass dieses Buch wirklich so die große Antwort gibt, mit dem Zeigefinger drauf zeigt, so hat das zu sein oder so hat das nicht zu sein. Aber es gibt sehr interessante Einsichten in dieses Thema. Die June Hayward, allein bei den Dingen, die sie ändert, dass zum Beispiel an manchen Stellen Weiße in dieser Geschichte, die sich halt um das chinesische Volk halt handelt, dann auf einmal wieder besser dargestellt werden, nur damit es halt auch für den Lesefluss besser ist und damit sich andere Leser, zum Beispiel auch weiße Leser, darin auch nochmal besser widerspiegeln können. Da sitzt man dann natürlich schon mit so einem Schmunzeln vor und denkt sich, meine Liebe, ich weiß genau, was du da tust. Es ist schön, wie du versuchst, dir da jetzt einzureden, dass das alles so okay ist, was du da machst. Aber wir wissen alle, das, was du machst, ist schon auch so eine eigene Form von Rassismus her. Ja, große Leseempfehlung von meiner Seite. Mir macht es Spaß. Yellow Face, genau. Mit einem sehr schönen Cover.
Okay, dann, wenn du jetzt gerade das Stichwort Rassismus bringst. Oh.
Jawohl. Sehr sozialkritisch dieses Mal, der Podcast.
Ja, irgendwie fühlt es sich. Ich weiß gar nicht, ob das an den Neuerscheinungen liegt. So, ich habe dann noch als Buch gelesen im Urlaub von der Jan Lesek, Weiße Wolken. Da geht es also um zwei Schwestern, die in Deutschland leben. Man muss sich erst so ein bisschen reinfinden, wie die Familienstrukturen sind, denn die Eltern, Großeltern werden schon vorgestellt. Andererseits ist aber, also wird irgendwann vorausgesetzt, der Vater von den beiden, der, also ich habe dann gedacht, der lebt noch in Afrika, ich glaube, der ist Senegalese. Aber das lebte eigentlich nicht. Der lebt in Heidelberg. Die Töchter leben in Frankfurt.
Okay.
Also da merkte ich, wie man schon so Schubladen hat, ne, wo man überlegt oder wo ich überlegt habe, wer ist denn da schwarz oder wer ist da weiß, wobei das ja eigentlich keine Rolle spielt. Ist ja völlig egal, ne, welche Hautfarbe jemand hat. Es geht ja um die Person. Was machen die? Was haben die für eine Stellung oder so? Und die eine Schwester, die ist verheiratet, hat Kinder. Die andere Schwester ist gerade dabei, an der Uni Karriere zu machen, arbeitet nebenher im Jugendzentrum. Also von daher spielt es ja eigentlich für diese Personen gar keine Rolle. Und trotzdem habe ich dann am Anfang überlegt, wer ist denn wer? Ja, um die irgendwie so einzusortieren. Und das ist halt das ganz normale Leben, was sie führen. Die eine Schwester mit Familie, mit Mann, die würden wir wahrscheinlich als, oder ja, was heißt wir? Die würde die Gesellschaft als gut integriert bezeichnen. Also, die unterscheidet sich in nichts von anderen Müttern mit zwei kleinen Kindern und einem Mann, der einen sehr anspruchsvollen Beruf hat und sie halt auch noch arbeitet. Also es ist völlig durchschnittliche Familie in dem Sinne. Die andere Schwester, wie gesagt, ist Single, hat einen Freund, der sich jetzt auch immer mit ihrer Geschichte auseinandersetzen muss, weil sie ist sehr sehr kritisch, sehr, sehr, also für sie ist sehr schnell etwas Rassismus oder sie empfindet das als Angriff auf ihre Person, also ne, als rassistischen Angriff, während ihre Schwester also vieles gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Und von daher ist, also ich merke immer, dass ich manchmal so ein bisschen gegen den Strich lese, weil ich denke halt diese eine Schwester, die so sehr ja, ihrer Herkunft bewusst ist und das eigentlich auch ja als besonderes Merkmal, glaube ich, verstanden wissen will oder da habe ich manchmal das Gefühl, das ist so die umgekehrte Medaille. Das ist so, wer hat mir gesagt, wie das heißt? Reverse Racism. Mhm. Und obwohl die das wahrscheinlich für sich selber gar nicht so empfinden würde. Und also von daher fand ich das immer so ein bisschen, also man liest das Buch manchmal so ein bisschen gegen gegen den Strich. Ne? Man liest etwas und denkt, da fühlst du dich jetzt gerade nicht mit wohl mit dem, was da steht. Und dann denke ich darüber nach und vieles ist einfach, macht mir bewusst, wie unbedarft man damit umgeht. Mhm. Also gerade wenn man, also ich scheue langsam davor zurück, irgendwie Leute, die gehören einer anderen Rasse an. Was soll das? Ist doch eigentlich egal. Das sind ja alles Menschen und die sind irgendwo groß geworden in einem bestimmten Umfeld. Das ist ja viel prägender, finde ich, als jetzt irgendwie eine Hautfarbe oder, ne? Also, Aber ich sag mal so, das Buch sensibilisiert dafür, dass man, selbst wenn man glaubt, man ist aufgeklärt, tolerant oder so, dass man doch immer noch bestimmte, wahrscheinlich gar nicht so bewusst gepflegte Schubladen in seinem Kopf hat, die man doch immer mal wieder aufzieht. Ich fand das jetzt ganz interessant. Das fällt mir so als Beispiel ein. Also ich habe das Buch ja jetzt gelesen. Ich war zufällig im Urlaub eben auch eine knappe Woche in Südafrika. Und man hat sich da bewegt. Man ist ja auch hatte auch einen Fahrer, der einen schon mal irgendwo hingefahren hat. Und ich weiß, dass, als wir zu Hause erzählen, ja, das wäre total nett gewesen, er hätte sich gut ausgekannt, hätte sich gut um einen gekümmert, weil wir waren halt die Tage in Johannesburg und das gilt ja als nicht ungefährliche Stadt und wo man also wirklich ein bisschen aufpassen muss, wo man hingeht und wo man sich bewegt. Und ja, das ist halt günstig, wenn man jemanden hat, der sich vor Ort auskennt. Also, dass man da nicht sich selber in eine blöde Situation bringt, weil man die Gegebenheiten halt nicht kennt. Und das hatte ich halt so erzählt und dann fragte mich jemand von unseren Bekannten, der Fahrer, war der schwarz? Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, was spielt denn das jetzt für eine Rolle? Mhm. Also das hat mich so verblüfft, die Frage. Und deshalb, ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen, auch wenn man vielleicht manche Sicht der einen Schwester als übertrieben empfindet oder als eine gewisse Aggressivität gegenüber weißen Personen, sage ich jetzt mal. Also das erschließt einem ganz andere Denkmuster, würde ich sagen. Mhm. Und auch für die Schwestern, die kehren halt dann nochmal in das Heimatland ihres Vaters zurück, als der stirbt. Und die Eindrücke, die sie dann da mitnehmen, machen beiden auch noch mal viel mehr bewusst ihre Rolle, die sie spielen. Und das, also ich finde das Buch, das liest man nicht einfach so runter. Das ist eigentlich so ein Buch, was einem selber sehr viel zum Nachdenken gibt und sehr viel so auch zu reflektieren über Dinge, die wir für selbstverständlich halten. Das hat mich an dem Buch insofern halt dann doch begeistert. Ich habe ja gesagt, ich war nie so begeistert von meinen Lesen.
Das klingt jetzt aber schon begeistert.
Ja, doch, bin ich auch. Aber es ist halt nicht so, Es ist halt nicht so leicht konsumierbar, sag ich mal. Ne? Es ist nicht so leicht verdaulich. Und von daher, doch, für alle, die Lust haben, sich beim Lesen auch an, in Anführungsstrichen, anzustrengen, ist das mit Sicherheit eine Empfehlung.
Okay, klingt spannend. Ich habe es nur in der Auslage gesehen und hat es mir mal hinten durchgelesen und da fand ich schon spannend.
Ja.
Ich werde mal reinlesen.
Doch. Denke auch, das ist eigentlich, und das kann man wirklich breit empfehlen. Also auch gerade jüngeren Leuten. Ja.
Jüngeren, älteren, querbeet.
Ja, für alle, die sich mit auch ein bisschen sperrigeren Themen auseinandersetzen. Ja.
Zum Sensibilisieren.
Ja, ich finde, sowas regt wirklich.
Ich finde, das trifft sehr gut.
Ja, und es regt zu einem Diskurs an. Es ist nicht von vornherein so dogmatisch aufgebaut.
Ja.
Ja, dass man entweder dafür, dagegen, in diesem Sinne schwarz oder weiß, so ist, sondern nein, das lädt wirklich dazu ein, über die Dinge nachzudenken.
Okay. Cool. Guck mal, dann haben wir uns ja doch noch gesteigert bei deinen Büchern.
Ja, ich habe mich
Richtig. War es ja doch ein erfolgreicher Lesemonat.
Doch, ich finde auch, ich finde es immer erfolgreich, also Bücher, die so mich gar nicht interessieren oder die ich einfach stilistisch so schlecht finde, die lege ich auch dann weg.
Ja.
Also das mache ich nicht mehr, dass ich denke, na, du liest es jetzt zu Ende, weil du es angefangen hast. Also deshalb, wenn ich Bücher zu Ende lese, hat es für mich immer irgendwie schon einen Gewinn gehabt.
Ja.
Ne? Oder entweder ein Erkenntniszuwachs oder vielleicht auch um eine Beurteilung von bestimmten Kategorien besser argumentativ vertreten zu können. Also so. Nee, das ist eigentlich immer dann, wenn ich Bücher durchgelesen habe.
Sehr schön. Damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge angekommen.
Okay. Ich hätte jetzt noch was über einen Krimi aus Norwegen erzählen.
Ja, bitte,
können,
gerne, mach, wenn du möchtest.
Was
ja,
hast
das
du denn
noch gelesen?
Das kann ich relativ schnell machen. Das ist wirklich eher ein Thriller.
Aha.
Das ist, ja, den Namen habe ich mir natürlich auch wieder nicht so ganz gemerkt. Aslak Nore. Jetzt frag mich bitte nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Das weiß ich bei dem Namen nicht. Und der Titel heißt Meeresfriedhof.
Aha.
Also sehr interessant, verschiedene Zeitebenen verwoben. Allerdings muss ich sagen, das ist ein Krimi und der hat 486 Seiten und ich denke mir,
ein Krimi muss nicht so lang sein.
Nein, also man hätte kürzen können und ich finde, da sind auch so Dinge miteinander verknüpft worden. Vielleicht gibt es dafür wirklich einen realen Bezug. Finde ich was schwierig, aber ist spannend. Stilistisch fände ich ihn eben jetzt nicht so herausragend, weil
okay.
Ich finde, die Personen sind, die haben kein überzeugendes Profil.
Ist das die nette Formulierung von die Charaktere haben keine Persönlichkeit oder?
Doch, sie haben sogar eine Persönlichkeit, aber sie werden in im Verlauf des Buches sie machen keine Entwicklung durch, sondern auf einmal ist die Persönlichkeit, denkt man, das passt nicht zu dem, was 5 Kapitel vorher über die Person gesagt worden ist.
Ah, okay, ja.
Das meine ich. Das ist so ähnlich wie
keine schlüssige Charakterwandlung. Okay.
Genau, es gibt keine Charakterwandlung und trotzdem werden sie auf einmal wieder ganz anders dargestellt. Das ist so wie Kapitel 3, die schwarzhaarige Frau und Kapitel 5 steht die blonde Frau. Ne? Also ohne, dass man zwischendurch sagt, sie hat sich die Haare gefärbt oder so.
Okay, ja.
Das hat mich bei dem Buch gestört. Aber es ist spannend und wer Lust hat, sich auf 480 Seiten einzulassen.
Okay. Gut.
Durchaus. Also siehst du, ich konnte dieses ganz Positive am Schluss natürlich nicht stehen lassen.
Nee, eben, das mussten wir jetzt, okay, gut, okay, ich werde mir in diesen Krimi aber auch mal reinlesen.
Guck da mal rein, das ist schon ganz interessant. Das spielt also einmal so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, also deutsche Besatzung und so weiter, das ist schon ganz gut. Es spielt aber auch im Nahen Osten, Krisengebiete.
Ja. Also da haben wir dann die politische Ebene, die wir uns bei Jonasson erhofft hatten und nicht bekommen haben.
Die ist da mehr als,
Okay, dann haben wir ja endlich mal wieder einen Politthriller.
Ja, das stimmt.
Ja, cool.
Muss man aber nicht unbedingt als solchen lesen.
Okay. Ah? Okay, jetzt bin ich neugierig. Ich werd mal reinschauen. Okay, cool. Ich hätte eigentlich noch einen Fantasy-Titel, aber den habe ich angefangen und bin noch nicht so weit. Deswegen werde ich mir den für die nächste Folge aufsparen.
Das ist doch ein Versprechen.
Richtig. Den hört ihr dann zusammen mit der Annette und mir. Da geht es dann um Der Rabengott, heißt das Buch. Und der erscheint auch im März, für alle, die schon mal neugierig sind. Ich werde berichten.
Und ist das auch so ein dickes Buch?
Nein, tatsächlich nicht. Die englische Ausgabe hat knapp 300 Seiten, knapp über 300 Seiten und die deutsche hat nicht viel mehr. Also es ist so ein 300 Seiten Fantasy-Roman und es ist vor allem ein Standalone. Es ist keine Reihe, was wirklich
wo ja doch immer mal wieder nachgefragt wird.
Richtig, es ist ein Wunder für Fantasy. Es ist vor allem ein High-Fantasy-Roman, was noch mal verwunderlicher ist, dass es dann ein Standalone ist. Und Patrick Rothfuss hat ihn schon empfohlen, der Meister des High-Fantasy-Romans von Der Name des Windes, wo ja jeder auf den dritten Teil immer noch wartet. Okay. Wir warten geduldig.
Oh. Dann warten wir geduldig auf deine nächste Podcast-Folge.
Ja, sehr gerne. Ihr werdet von mir hören. Vielen Dank für deine Buchempfehlung. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, liebe Podcast-Zuhörer. Bis dahin. Tschüss.